Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wie viele haben sehnlich darauf gehofft, mal eine Zeitenwende mitzuerleben, wenn möglich sogar die große Zeitenwende. Immer wieder gab es in der Menschheit solche Termine oder Epochen, auf die gehofft wurde. Wenn Sie an das New Age denken vor wenigen Jahrzehnten, das ist jetzt inzwischen auch Geschichte, wenn das neue Zeitalter des Wassermanns kommt und die kalte Technologiewelt abgelöst wird durch Esoterik und Spiritualität, was ist daraus geworden? Die Nazis kündigten ein tausendjähriges Reich an. Am Ende stand nach wenigen Jahren nur Zerstörung und Grausamkeit. Der Kommunismus sagte, wir bringen die Zeitenwende. Wir schaffen die klassenlose Gesellschaft. Jetzt gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels der Weltgeschichte. Und ihre Hoffnung drückt sich ja bis heute in diesem Kampflied der Sozialisten aus, dass Hermann Claudius, nicht Matthias Claudius wohlgemerkt, sondern Hermann Claudius, 1913-14 gedichtet hat, wann wir schreiten Seit an Seit und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingeln, fühlen wir, es muss gelingen. Mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht die neue Zeit. Eine Woche Hammerschlag, eine Woche Häuserquadern, zittern noch in unseren Adern, aber keiner wagt zu hadern. Herrlich lacht der Sonnentag, herrlich lacht der Sonnentag. Mit uns zieht die neue Zeit. Und die neue Zeit der kommunistischen Regime mündete in die Massaker der Gulags und Konzentrationslager. Zeitenwende, Neuaufbruch, Renaissance im 16. Jahrhundert. Wir lassen das finstere Mittelalter hinter uns. Jetzt kommt der Aufbruch der Menschheit. Mit unserem Verstand und unserem humanistischen Optimismus, mit unserem Vertrauen in die Naturwissenschaften und mit unserem Sinn für Ästhetik und Kunst werden wir die Welträtsel lösen. Und der Aufbruch der Renaissance mündet in den Nihilismus des 19. Jahrhunderts, wo dann ein Nietzsche sagt, Zitat, das Leben auf der Erde ist ein Augenblick, ein Zwischenfall, eine Ausnahme ohne Folge. Und der Mensch, so Nietzsche, nur eine kleine überspannte Tierart, die ihre Zeit hat, Zitat Ende. Das sind die großen Aufbrüche, das sind die erhofften Zeitenwenden. Wende ins Nichts. Und viele haben dann die Hoffnung aufgegeben, ernüchternd gesagt, okay, von der Geschichte kann man keine Zeitenwende erwarten. Dann hoffe ich wenigstens auf die kleine Zeitenwende in meinem kleinen Leben, so eine Mini-Zeitenwende. Man müsste nochmal dies beginnen, man müsste nochmal jenes versuchen, man müsste nochmal von vorne anfangen. Und irgendwann macht sich Ernüchterung breit, Träume sind Schäume. Und am Ende fühlt man sich noch viel hilfloser, ohnmächtiger, ausgelieferter dem Strom der Zeit und der Blindheit des Schicksals. Es gibt doch keine Wende, weder im Großen noch im Kleinen. Aber dann greifen wir zur Bibel. Und wir sehen, wenn wir das Alte Testament lesen, das ganze Alte Testament ist eine einzige Ankündigung der Zeitenwende. Da hören wir plötzlich wieder diesen Ton. Das geht schon los im ersten Buch der Bibel, nachdem die Menschen mit ihrer Schuld alles im Grunde genommen an die Wand gefahren haben, Adam und Eva, wo Gott sagt, es wird die Zeitenwende kommen, da wird einer kommen, der wird der Schlange des Verderbens den Kopf zertreten. Und dann klingt das weiter von Prophet zu Prophet. Und wir haben ja gehört, was Bruder Donner uns vorgelesen hat aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 40. Mehr als 700 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, tröstet, tröstet mein Volk. Frohe Botschaft, O Zion, ist es, die du verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht. Seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen. Und dann heißt es in Jesaja 40, Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes wird er sie tragen. Das ist die Zeitenwende. Sie wird kommen. Sagt Gott, aber wann? Und dann kommt Johannes der Täufer. Und jetzt sind wir ganz nah dran an unserem Markus-Evangelium. Und wir steigen in dieses Markus-Evangelium ein. Das haben wir ja getan in den ersten Predigten und gemerkt, die Spannung ist mit Händen zu greifen. Und Johannes der Täufer sagt, die Zeitenwende steht bevor. Jetzt bereitet euch vor. Jetzt wird's ernst. Nah herbeigekommen ist das Reich Gottes. Nah herbeigekommen ist die große Zeitenwende. Die anderen Propheten hatten immer in die Ferne geschaut. Aber Johannes der Täufer sagt, jetzt geht's los. Gleich geht's los. Er kommt schon um die Ecke. Ihr könnt seinen Schatten schon sehen. Bereitet euch vor. Tut Buße. Ihr könnt, so wie ihr lebt, diesem neuen Zeitalter nicht angemessen entsprechen. Und dann überschneiden sich für eine kurze Zeit die Dienste von Johannes, der Jesus ankündigt, und Jesus selbst. Das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Das Johannesevangelium wurde ja als letztes der Evangelien geschrieben, um die anderen noch zu ergänzen, um gewissermaßen noch Lücken zu füllen, über die anderen nicht geschrieben hatten. Und während das Markus-Evangelium, also unser Evangelium, in dem wir zurzeit studieren, sich auf die Hauptphase Jesu konzentriert, die dann mit diesem großen öffentlichen Auftreten in Galiläa beginnt, berichtet uns Johannes in den ersten Kapiteln noch von einer davorliegenden Wirkungsphase, als Jesus erstmalig in Jerusalem auftrat. In diese Phase davor fallen etwa die Hochzeit zu Kana, die erste Tempelreinigung, das missionarische Gespräch mit Nikodemus. Und dann reist Jesus durch Samaria hindurch wieder in den Norden. Hier in Samaria führt er das Gespräch mit der berühmten Frau am Brunnen. Und dann kommt er wieder nach Galiläa. Und in dieser frühen Phase, da haben Jesus und Johannes der Täufer eine Zeit lang parallel zueinander gepredigt an unterschiedlichen Orten. Und Johannes war klar, dass seine Zeit sich langsam dem Ende zuneigen würde. Und deswegen berichtet Johannes das Johannesevangelium, also Johannes der Evangelist, über Johannes den Täufer ja sozusagen von den letzten Wirkungstagen Johannes, wo Johannes aber schon sehr deutlich zum Ausdruck bringt mit einem anrührenden Vergleich, dass seine Zeit jetzt abläuft und dass jetzt die eigentliche Zeitenwende kommt. Da sagt er in Johannes 3, Vers 28, ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Und dann dieser schöne Vergleich, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er, Jesus, muss wachsen, ich aber muss abnehmen. So, das ist die Situation. Und als Jesus dann von dieser frühen Jerusalemreise zurückkehrt, beginnt die Hauptphase seines öffentlichen Wirkens ausgerechnet im Norden, ausgerechnet in Galiläa, ausgerechnet in diesem Bereich um den See Genezareth herum, nicht im theologischen Zentrum in Jerusalem. Das war auch schon mal eine interessante Distanzierung Jesu von der Priesterschaft, von dem theologischen Establishment gewissermaßen. Er sagt, jetzt kommt wirklich etwas Neues. Die haben das Alte Testament, das Wort Gottes schon längst verlassen mit dem, was sie dort tun. Und da erfüllt sich dann diese Ankündigung, sehr, sehr wörtlich, die der Prophet Jesaja in Kapitel 8 gegeben hatte. Da hatte er nämlich über diesen Beginn des Messias in Galiläa gesprochen. In Jesaja 8, ab Vers, ja, im letzten Vers eigentlich von Jesaja 8, da sagt er, doch es wird nicht dunkel bleiben in dem Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte. Das ist der Bereich da im Umfeld des Sees Genezareth, im Norden Israels. So wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, das Gebiet der Heiden. Und das Gebiet der Heiden, aus dem ist dann der Begriff geworden, das Galiläa der Heiden. Es wird die Zeitenwende kommen. In der letzten Zeit, schreibt Jesaja, wird es dann geschehen. Und es wird beginnen hier im Gebiet am See, im Galiläa der Heiden, sagt Jesaja mehr als 700 Jahre vorher. Und dann kommt in Jesaja 9 diese Geburtsanzeige des Messias. Euch ist ein Kind geboren, ein Sohn ist euch gegeben und der wird der Retter sein. Und genau das passiert jetzt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sagt Jesaja, sieht ein großes Licht. Und jetzt kommt es, jetzt tritt Jesus auf, jetzt kommt die Zeitenwende. Und dieser Einschnitt, diese Zäsur wird noch dadurch unterstrichen, dass der Brückenkopf zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit wegbricht. Und der Brückenkopf zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit war Johannes der Täufer. Und der scheidet jetzt aus. Er wird auf brutale Weise von Herodes umgebracht, weil er ihm Gottes Maßstab vorhält und sagt, so wie du lebst, kannst du nicht leben. Und hier beginnt nun unser Predigttext, Markus 1, die Verse 14 bis 15. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa, wie Jesaja angekündigt hatte, und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium.
Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, also dort am See Genezareth, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und das ist gewissermaßen, die Verse 14 bis 15 sind die Überschrift über allem, was jetzt kommt. Jesus kam nach Galiläa, predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt in das Evangelium. Und wenn Sie weiterlesen, und wir werden das ja in den nächsten Wochen tun, dann sehen Sie, wie Markus uns im Eilverfahren mit hineinnimmt in diese turbulenten Arbeitstage Jesu Christi, ausgefüllt bis an den Rand mit dramatischen Ereignissen, ausgefüllt mit pulsierenden Erlebnisberichten und wir stehen mit offenem Mund und staunenden Augen daneben und sagen, das ist da alles passiert. Wie im Zeitraffer, Szene um Szene, eine Situation löst die andere ab. Jesus wird jubelnde Freude auslösen und jähes Erschrecken. Und hier in dieser programmatischen Überschrift erfahren wir zunächst, was Jesu Hauptaufgabe sein wird, was Jesu absolut wichtigste Tätigkeit sein wird. Und für einige ist das zunächst mal ein enttäuschender Befund. Wissen Sie, was das sein wird? Predigen. Hier steht, er kam nach Galiläa und predigte das Evangelium. Und das ist eine enorm wichtige Beobachtung gleich am Anfang. Die Zeitenwende kommt mit Predigt. Jemand hat gesagt, Gott hatte nur einen Sohn und der wurde Prediger. Und das ist eine aufregende Entdeckung, wie der allmächtige Gott neues Leben schafft, wie er Veränderung bewirkt. Durch sein Wort, schon bei der Schöpfung heißt es, Gott sprach. Und er ruft mit seinem Wort alles ins Leben. Und das Johannesevangelium nennt Jesus deshalb das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort kam in die Welt. Jesus, das Wort. Und später im Markus-Evangelium werden wir das bei den Heilungen auch sehen. Jesus spricht ein Wort und plötzlich ändert sich die gesamte Lebenswirklichkeit dessen, der da von Jesus angesprochen wird. Der Kranke wird gesund, der Tote kommt aus dem Grab raus. Der Verzweifelte hat plötzlich neuen Mut. Und einer, der das begriff, war auch einer, der aus diesem Bereich von Galiläa kam, der Hauptmann von Kapernaum, ein militärischer Chef dort. Und als der einmal zu Jesus kommt in einer Notsituation, weil einer seiner wichtigsten Mitarbeiter krank ist, sagt er, Herr, sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Sprich nur ein Wort. Wenn Jesus das Wort ergreift, ihr Lieben, dann müssen wir uns auf einiges gefasst machen. Und Sie werden auch sehen, wie Jesus Erschrecken auslösen wird. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels, zum Beispiel in Markus 1, 22, heißt es, und sie staunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und sie erstaunten, das heißt eigentlich, sie erschraken über seine Lehre. Was sagt er hier, was passiert hier eigentlich, wenn Jesus anfängt, das Wort zu ergreifen? Und das ist offensichtlich Gottes Methode. Der Schöpfer des Lebens hat der Sprache eine besondere Wirkkraft gegeben. Worte, Informationen, Wahrheit. Das geschieht nicht immer und automatisch, aber es geschieht dort, wo Gott es geschehen lässt. Wo Gott sich gewissermaßen zu seinem Wort bekennt. Und die Reformatoren haben gesagt, dort bewirkt das Wort Veränderung, wann und wo es Gott gefällt. Das ist das Geheimnis. Das Wort ist kein Mantra, das wir irgendwo reinwirfen und das automatisch wirkt. Aber wann und wo es Gott gefällt. Ubi et quando visum est Deo, haben die Reformatoren gesagt. Da passiert das, da greift das Wort. Und wissen Sie, deswegen hat die Predigt im Gottesdienst so eine enorme Bedeutung. Und nicht nur im Gottesdienst, Sie können zu uns in den Jugendkreis gehen, Sie können in den Seniorenkreis gehen, Sie können in den Kindergottesdienst gehen, Sie können überall hingehen und Sie werden immer wieder feststellen, dass unsere Mitarbeiter, dass wir alle uns bemühen, viel vom Wort Gottes den Menschen weiterzugeben. Egal in welchem Alter, egal in welchem speziellen Kreis. Und hier in diesem Vers haben Sie die Begründung dafür. Obwohl Jesus natürlich leider nicht selbst bei uns predigt. Das wäre nochmal was Besonderes, wenn Jesus hier auf der Kanzel stehen könnte. Aber es ist ja sein Wort und er hat seinen Boten das Versprechen gegeben, wenn ihr treu euch an mein Wort haltet, dann gilt, wer euch hört, hört mich. Wer sich an das Wort Jesu hört, der redet auch in seinem Auftrag. Und deswegen ist das die Verkündigung des Wortes Gottes so wichtig. Erst gestern haben wir wieder mit einigen der jungen Männer, der Mitarbeiter zusammengesessen und daran gearbeitet, an dieser Frage, wie können wir das Wort Gottes in einer angemessenen Weise weitergeben, sodass wirklich der ganze Inhalt, der da drin steckt, bei den Leuten auch ankommt. Wie können wir das verkündigen? Wie können wir es erst verstehen? Wie können wir es verkündigen? Und alle, die da zusammenkamen, die haben wahrhaft eine harte Woche hinter sich und einen sehr, sehr ausgefüllten Terminplan. Aber sie sagen, es ist wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, denn es geht um das Wort Gottes. Und wir wollen, egal was wir sonst zu tun haben, diese Zeit einsetzen, um es zu verkündigen und um es besser zu verstehen und um das besser zu lernen. Diese entscheidende Veränderung, sagt Gott, geschieht durch Worte, wenn Gott ihnen Durchschlagskraft verleiht. Das ist das Geheimnis. Und so sagt Gott etwa in Jesaja 55, Vers 10 und 11, das Wort, das aus meinem Mund geht, kommt nicht leer zurück. Das wird was bewirken. Und beim Propheten Jeremia heißt es in Kapitel 23, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das ist das Wort Gottes. Es baut auf, es reißt ein. Und Gott hat gesagt, euer Predigen, eure Wortverkündigung wird dann Durchschlagskraft haben, wenn ihr mein Wort treu weitergebt. Daran ist es gebunden. Und Jesus predigt, das ist seine Hauptaufgabe. Bei allem anderen, was er sonst noch tun wird. Ich denke, das ist eine sehr wichtige erste Beobachtung. Und er bestätigt das dann noch in Markus 1, Vers 38, wo er zu seinen Leuten sagt, jetzt bleiben wir nicht nur hier, wo wir angefangen haben, sondern lasst uns in die umliegenden Orte gehen, Markus 1, Vers 38, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. 1, 38, dass ich predige, denn dazu bin ich gekommen, sagt Jesus. Das ist eine meiner wichtigsten Aufgaben hier. Und was predigt Jesus? Markus sagt, das Evangelium Gottes. Das Evangelium haben wir schon gesehen in früheren Predigten, das haben wir schon eingeführt. Das ist die gute Nachricht, dass der König kommt, dass der König aller Könige kommt und jetzt eingreift ins Geschehen. Und deswegen haben wir Hoffnung, wo alle Hoffnung schon zerrann. Und das Evangelium wird Evangelium Gottes genannt, weil Gott die Quelle ist. Das sagt Paulus schon in Römer 1, Vers 1, das Evangelium Gottes. Es kommt von Gott, es ist nicht von Menschen ausgedacht. Es ist Gottes ewiges Wort, er steht dahinter. Und ihr Lieben, darum scharen wir uns um dieses Wort, weil Gott uns versprochen hat, dass er durch dieses Wort zu uns reden will. Und darum treffen wir uns hier morgens zum Gottesdienst. Nicht, weil der Prediger sich gut vorbereitet hat, der hat sich hoffentlich immer gut vorbereitet und irgendwelche interessanten Gedanken uns sagen will, die ihm so eingefallen sind oder die er aus irgendwelchen schlauen Büchern sich rausgezogen hat, sondern weil wir hoffen, dass Gott und weil wir auch darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Versprechen steht, dass dort, wo wir sein Wort erklären und weitergeben, dass er dort selber das Wort ergreift. Dass er in unser Leben hineinredet. Und darum kommen wir, wenn wir morgens hier in den Gottesdienst kommen, mit der Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott. Wir kommen auch mit der Hoffnung darauf, dass wir freundliche Menschen kennenlernen, dass wir gute Gespräche haben, dass wir ein Ohr finden auch für die Nöte, die wir haben. Aber wir kommen vor allem mit der Hoffnung auf eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und in seinem Wort. Und jetzt wollen wir es genau wissen, worin besteht nun das Evangelium Gottes. Und dazu gibt uns Markus in den nächsten Versen Originalton Jesu. Das ist sehr spannend. Was wir hier von Jesus zu lesen bekommen, ist wie die Zusammenfassung für ein Pressestatement. Wir haben ja auch sehr ausführliche Predigten von Jesus überliefert. Die Bergpredigt zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 7 oder die große Endzeitrede, die haben wir auch, Dankeschön, die große Endzeitrede, die haben wir auch hier in Markus 13 und in Matthäus 24 und die Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium, die Aussendungspredigt an die Jünger sind lange Predigten. Und hier haben wir in der Nussschale, in einer kurzen, pressegeeigneten Zusammenfassung, in einem Statement, die Essenz, den Kern der Predigt Jesu in einem Satz. Das ist mein Service heute Morgen. Und diesen einen Satz müssen wir uns deswegen umso genauer angucken. Der steht in Vers 15. Und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Man könnte auch übersetzen, nahe herbeigekommen. Tut Buße oder kehrt um, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Also die Zeit ist erfüllt, da fragt man sich natürlich sofort, welche Zeit? Welche Zeit ist hier gemeint? Im Griechischen steht da ein ganz spezielles Wort für Zeit, nämlich Kairos. Und das meint nicht so sehr einen Zeitraum, sondern einen speziellen Zeitpunkt. Also der kritische Punkt ist jetzt erreicht. Der Tag X ist gekommen, die Zeitenwende ist da. Das meint eigentlich dieser Begriff hier. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt es, jetzt passiert es. Was die Propheten über Jahrhunderte hinweg erhofft und angekündigt haben, es tritt jetzt ein, es steht jetzt euch gegenüber, Auge in Auge in der Person Jesu. Paulus hat es später im Rückblick auf diesen krassen Einschnitt gesagt, in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, da verwendet er noch einen anderen Begriff für Zeit, als die Zeit erfüllt war, da schickte Gott seinen Sohn, als es soweit war, und jetzt ist es soweit. Und wir fragen, was ist das Besondere daran? Was macht die Zeitenwende zur Zeitenwende? Was ist dadurch anders geworden, dass Jesus gekommen ist? Was ist dadurch anders geworden? Und noch viel wichtiger oder noch viel folgenreicher für Sie und für mich, welche Konsequenz hat das für uns persönlich, dass die Zeitenwende gekommen ist, dass der Tag X gekommen ist, dass Jesus jetzt da ist? Und das müssen wir klären in den nächsten Minuten, denn auf all diese Fragen gibt uns Jesus hier die Antwort. Und diese Antworten, die kreisen um einen geheimnisvollen Begriff. Um einen geheimnisvollen Begriff, den wir unbedingt verstehen müssen, weil es um den so viele Missverständnisse gibt. Und dieser Begriff heißt Reich Gottes. Den Begriff müssen Sie sich ganz dick unterstreichen. Reich Gottes. Was ist damit gemeint? Schon Johannes der Täufer hatte versprochen in Matthäus 3, Vers 2, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Aber Johannes hatte immer noch in die Zukunft geblickt, in die nahe Zukunft, zwar aber in die Zukunft. Und Jesus sagt jetzt, ich bin da und das Reich Gottes ist da. Und das ist der erste von drei Punkten. Der erste Punkt ist der längste heute, den Sie festhalten können. Gottes Reich ist da. Das ist der erste Punkt. Zeitenwende ist die große Überschrift und das Kennzeichen dieser Zeitenwende, Gottes Reich ist da. Der griechische Begriff, der hier steht, heißt Basileia Touteou, also das Königreich Gottes. Und wir fragen, wodurch ist Gottes Reich gekommen? Und die Antwort lautet, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Das Reich ist gebunden an seine Person. Wo der König ist, da ist das Reich. Das ist der Grundgedanke. Jesus sagt, ich bin gekommen und mit mir ist das Reich gekommen. Und da, wo ich bin, ist das Reich. Wo Jesus wirkt, da wirkt Gottes Macht, weil Jesus Gottes wahrhaftiger Sohn ist. Von jetzt an, sagt Jesus, greift Gott mit einer Macht durch wie nie vorher. Von jetzt an ist Gott mit einer Nähe nah wie noch nie zuvor. Das Reich Gottes ist gekommen. Und wissen Sie deshalb, einige von Ihnen haben es ja auch schon mitgehört, deshalb hatte Gott bei der öffentlichen Beglaubigung seines Sohnes am Anfang an Psalm 2, Vers 7 erinnert. Das haben wir in Markus 1, Vers 11 ja gelesen, dass Gott sagt, du bist mein Sohn. Das wird ganz deutlich mit lauter Stimme dort für alle hörbar. Und wir hatten erkannt, dass das ein Zitat ist aus Psalm 2, Vers 7, wo Gott sagt, mein Sohn, der da kommt, mein Sohn, das wird der König sein. Ich erinnere nochmal, Psalm 2, Vers 6, da sagt Gott, ich habe meinen König eingesetzt. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat gesagt, du bist mein Sohn. Also Gott setzt seinen Sohn ein, er schickt ihn in die Welt, er schickt ihn als König. Er sagt, du bist jetzt der König in meinem Reich, das Reich Gottes. Es ist da, Jesus ist da. Wir wissen, im Alten Testament hatte Gott sich selbst immer wieder als der König dargestellt, der König Israels, der König der Welt, der seine Herrschaft noch verborgen hält. Zum Beispiel 2. Mose 15, Vers 18. 2. Mose 15, Vers 18, da hatte Gott gesagt, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Gott ist der König. Oder der nächste Abschnitt, Psalm 29. Psalm 29, Vers 10 lesen wir das ebenfalls. Da heißt es, der Herr thront über der Wasserflut. Ja, der Herr thront als König in Ewigkeit. Oder aus dem Propheten Jesaja, aus dem wir ja schon die Lesung hatten. Jesaja 43. Wo es dann in Vers 15 heißt, Jesaja 43, Vers 15, ich, der Herr, bin euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Also, Gott stellt sich selbst als der König vor. Und Gottes Königtum wurde damals symbolisch abgebildet im König Israels. Der König Israels war von Gott beauftragt, aber es war allen klar, da ist noch nicht Gottes Herrschaft selbst. Dazu waren die Könige Israels zu mickrig, zu fehlerhaft, zu begrenzt. Das war nur so eine Vorschattung. Aber Gott hatte durch die Propheten diese Hoffnung immer am Leben gehalten. Es kommt der Messias. Und Sie wissen, Messias, das ist der Gesalbte. Das ist ein hebräischer Begriff. Christus ist die griechische Übersetzung. Das ist der Gesalbte, der zum König Gesalbte, der zum König Beauftragte, der zum König Geweihte. Der Messias ist der König. Und jetzt kommt der König in seinem Reich. Und mit ihm ist das Reich Gottes da, denn er ist der König. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus. Und er bringt es in seiner Person. Eine kritische Szene aus jener Zeit, auch in Galiläa, Nazareth, war ein paar Kilometer von Kapernaum entfernt. Da berichtet Lukas 4, wie Jesus in der Synagoge von Nazareth aus dem Propheten Jesaja liest. Und der Jesaja beschreibt, wie der Messias dort kommt, wie er die Kranken heilt, wie er neue Hoffnung bringt für alle, die am Ende sind, wie er alles nach Gottes Willen verändert. Und dann sagt Jesus, nachdem er das Buch zugeschlagen hat, die Schriftrolle, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und damit sagt er, ich bin da. Und die Leute sagen, nein, die Zeitenwende, ist er es wirklich? Oder ist er nur ein Hochstapler? Und später wird Jesus sagen, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist Gottes Reich zu euch gekommen. Über das Austreiben von Dämonen, das ist ein sehr kritisches Thema, darüber werden wir sprechen, wenn das hier im Markus-Evangelium dran ist. Aber Jesus sagt, wenn diese ganzen auffälligen Dinge passieren, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist gekommen und es hängt an der Person Jesus persönlich, an ihm, wir würden sagen himself. Und jetzt der Heilige Gott in einer Weise da in der Welt. Er ist anwesend, er ist wirksam. Gottes Reich ist da in der Person seines Königs. Jesus sagt, wo ich bin, da ist Gottes Reich. Und das heißt, ihr müsst jetzt nicht mehr auf ein fernes Ereignis in der Zukunft warten, dass irgendwann Gottes Reich mal kommt, sondern es ist zunächst mal da in Jesus. Und ich habe überlegt, wie kann man Gottes Reich erklären? Was bedeutet es für uns? Und man kann sagen, dieses Reich Gottes ist ein Schutzraum. Das ist das Reich Gottes. Ein Schutzraum mitten in dieser Welt. Jesus hat uns diesen Schutzraum gebracht. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte und ich nehme euch unter meine Fittiche gewissermaßen. Ich nehme euch in meine Arme. Ihr seid in meinem Machtbereich, ihr seid geschützt. Und nochmal lese ich, was wir in Jesaja 40 gehört haben. Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen und er wird seine Herde weiden wie ein Hirte und die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes wird er sie tragen. So, das Reich Gottes, ein Schutzraum. Und wissen Sie, wie froh wir darüber sein können, dass Gottes Reich da ist. Und wie stark Gottes Reich unsere persönliche Situation verändert, Ihre Situation und meine. Das können wir uns an einem berühmten Gebäude verdeutlichen. Dieses Gebäude ist eng verbunden mit einem der glücklichsten und bewegendsten Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte. Dieses Gebäude steht in Prag. Ich meine das Palais Lobkowitz. Wenn Sie das heute besuchen, wenn Sie mal in Prag sind, müssen Sie unbedingt dahin gehen. Nur 10 Fußminuten von der Prager Burg entfernt, wunderbar gepflegte Rasenflächen umgeben das Botschaftsgebäude, das Palais Lobkowitz, die deutsche Botschaft. Vor 28 Jahren wurde dieses ehrwürdige Gebäude zum Schauplatz eines nervenzermürbenden Dramas. Sommer 1989. Dorthin in die Villa Lobkowitz flüchten viele deutsche Männer, Frauen und Kinder aus der damaligen DDR. Sie flüchten vor dem Militär. Sie flüchten letztlich vor dem langen Arm ihres eigenen Staates, der sie niederdrücken will. Ins sozialistische Ausland durfte man ja damals noch reisen, zu Zeiten des Sowjetregimes. Und einige haben es gewagt. In Prag angekommen, näherten sie sich der westdeutschen Botschaft, der Villa Lobkowitz. Und weil man immer damit rechnen musste, dass die Straße vor der Botschaft von tschechoslowakischem Militär bewacht wurde, in der Nachbarschaft ist auch noch die Botschaft der USA, schlich man sich von hinten an und wartete auf den richtigen Moment. Und dann kletterte man über den Zaun der Villa Lobkowitz. Und wer es geschafft hatte, auf den Botschaftsrasen zu kommen, in den Botschaftsgarten zu kommen, befand sich plötzlich auf dem Boden der Freiheit. Ich weiß noch, 2009 waren wir zum ersten Mal als Familie da und einer der ersten Plätze, zu dem wir mit den Kindern gegangen sind, war dieser Zaun, durch den man diesen Garten sehen konnte, durch den man die Villa Lobkowitz sah und sagt, hier an diesem Zaun sind sie hochgeklettert und in die Freiheit geflüchtet. Hier auf dem Gelände der deutschen Botschaft hatte das tschechische Militär keinen Zugriff. Hier war exterritoriales Gelände. Und das hieß, wer es in diesen Garten geschafft hatte, der stand jetzt unter dem Schutz des deutschen Staates und des deutschen Grundgesetzes und der deutschen Botschaft. Wer es in diesen Garten geschafft hatte, der war jetzt zu Hause angekommen gewissermaßen. Obwohl mitten in Prag, er war plötzlich in einem Stück Deutschland. Umstellt und beobachtet von Polizei und Militär eines kommunistischen Staates. Bedrängt von der Forderung, doch endlich herauszukommen, damit man sie wieder an die DDR ausliefern konnte. Und da draußen jenseits dieses Zaunes drohte die Zwangsrückführung, Repressalien, möglicherweise die Einkerkerung in den Stasi-Knast, möglicherweise auch Folterung und Schlimmeres für die Rädelsführer. Aber hier drin Da war man in Sicherheit. Da war man geschützt vom deutschen Recht, geborgen hinter dem hohen Zaun der Villa Lobkowitz und unter dem Schutz des deutschen Grundgesetzes. Und als es die Ersten hierher geschafft hatten, da breitete sich die Nachricht aus wie ein Lauffeuer. Und wir wissen, von Mitte August bis Ende September 1989 stieg die Zahl der Flüchtlinge dort auf fast 4.000 Menschen an in dieser Botschaft. Das war natürlich auch eine enorme logistische Herausforderung. Sie kampierten zum Teil in Zelten des DRK, zum Teil im Botschaftsgebäude, aber niemand konnte und niemand durfte sie rauswerfen. Hier waren sie in Sicherheit. Was für ein Bild für das Reich Gottes. Ein Schutzraum mitten in dieser Welt. Ein Schutzraum. Und wer es auf das Botschaftsgebäude geschafft hatte, dessen persönliche Lage hatte sich total verändert. Draußen war Bedrohung und Angst. Aber drinnen war Freiheit. Drinnen galt der Schutz des deutschen Rechts. Drinnen, so beengt die Verhältnisse in der Villa Lobkowitz, in diesem Palais Lobkowitz auch sein mochten, konnte einem nichts mehr zustoßen. Und so geht es dem Menschen, der Christ wird. So geht es dem Menschen, der im Reich Gottes drin ist. Er hängt an Christus. Seine ganze Rechtslage hat sich verändert. Seine ganze Stellung vor Gott. Seine ganze Situation. Er ist in Sicherheit, weil er drin ist, obwohl umgeben von einem feindlichen Gebiet. Gottes Reich mitten in dieser Welt. Das ist das Palais Lobkowitz. Und darum hat Jesus, das ist hochinteressant, Gottes Reich gleichgesetzt mit einem anderen Begriff, nämlich mit dem Begriff ewiges Leben. Ist hochinteressant, wird wie Synonyme verwendet im Neuen Testament. Nehmen Sie zum Beispiel ein paar Kapitel später, Markus 10. Da schildert Markus ja dieses Gespräch zwischen Jesus und dem erfolgreichen jungen Geschäftsmann, dem sogenannten reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling fragt, wie kann ich das ewige Leben ererben? In Vers 17, Markus 10, Vers 17. Und Jesus antwortet und erklärt ihm, wie er in das Reich Gottes hineinkommen kann. Also das ewige Leben kriegen, dass mich nichts mehr von Gott trennen kann, dass sogar mein Tod hier auf dieser Erde nur noch ein Durchgang ist, um dann für ewig in Gottes herrlichem Reich zu sein. Dieses ewige Leben aber schon jetzt gewiss zu haben, weil Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dann lasse ich dich nie mehr los und dann bringe ich dich durch. Das ist das Gleiche, wie ins Reich Gottes hineinkommen, das ewige Leben ererben. Das sind Synonyme. Und dieses herrliche Reich Gottes ist gekommen mit Jesus. Es ist gebunden an seine Person. Es ist das größte Geschenk, liebe Freunde, was man sich nur denken kann. Und deswegen ist es so gravierend, dass im Laufe der Kirchengeschichte diese Wahrheit vom Reich Gottes immer wieder verdeckt wurde, verändert wurde, verfälscht wurde, verdreht wurde. Und auf einen Punkt muss ich einfach hinweisen, damit Sie sich da niemals ins Boxhorn jagen lassen, wenn Ihnen jemand das anders weiß machen will. Einige haben aus diesem Geschenk Gottes ein Gesetz gemacht. Sie haben gesagt, nicht Jesus bringt das Reich, sondern wir Menschen sollen in Jesu Auftrag Gottes Reich hier aufrichten in dieser Welt, in dieser sichtbaren Welt, dadurch, dass wir die politischen Verhältnisse und die sozialen Verhältnisse verbessern. Klammer auf, natürlich haben die Christen dort, wo es ihnen möglich ist, eine Verantwortung, sich auch für die sozialen Verhältnisse einzusetzen. Aber damit helfen sie dieser Welt, damit leisten sie gewissermaßen Weltsterbehilfe. Aber damit, sagt die Bibel sehr deutlich, bauen sie niemals das Reich Gottes auf. Und auch in unseren Tagen gibt es eine ganze Bewegung, die diese Verfälschung des Reiches Gottes aktiv propagiert. Das ist die sogenannte Emerging Church Bewegung oder die Transformationstheologie. Und es gibt bestimmte Experten, die Bücher schreiben und durchs ganze Land reisen, um diese falsche Deutung des Reiches Gottes auszubreiten. Professor Johannes Reimer, Tobias Feix, Fabian Vogt, Tobias Künkeler, Roland Hartmeier. Die CVJM-Hochschule in Kassel ist eine der Stätten, wo dieses besonders stark propagiert wurde. Vielen anderen Bibelschulen kommt es nach und nach auch. Und man sagt, wir bauen das Reich Gottes, indem wir die Gesellschaft verbessern, indem wir soziale Strukturen beseitigen, die schlecht sind, indem wir materielle Armut lindern, indem wir politische Missstände beheben. Dadurch bauen wir gemeinsam mit Nichtchristen das Reich Gottes mitten in dieser Welt. Das ist was völlig anderes als das, was Jesus hier sagt. Professor Johannes Reimer behauptet zum Beispiel, die evangelikale Bewegung stecke in einer Krise, weil sie sich zu stark auf die Verkündigung des Evangeliums konzentriert habe. Und das sei eine falsche Schwerpunktsetzung. Die Verkündigung des Wortes Gottes dürfe nicht länger im Zentrum stehen, sondern die Gemeinde müsse sich stärker darum kümmern, so Professor Reimer, an einer Transformation der Gesellschaft mitzuarbeiten. Und bei Mission geht es nicht in erster Linie darum, dass Menschen in Gottes Reich kommen, also in den Himmel hineinkommen, sondern dass Menschen Gottes Reich hier auf der Erde bauen. Und wohin das dann führt, kann man etwa bei Rob Bell nachlesen, dem Amerikaner, der gesagt hat, für Jesus lautet die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel, sondern die Frage lautet, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus geht es um eine Verbesserung dieser Welt hier und jetzt. Jesu Ziel ist es nicht, in den Himmel zu kommen. Selbst wo es nicht direkt um Jesus gehe, könne Gottes Reich durch die Verbesserung der Verhältnisse gebaut werden. Und Roland Hartmeier sagt, weil Heil auch eine soziale Seite hat, können wir von Heilsereignissen sogar dort reden, wo gerechte Verhältnisse entstehen, ohne dass jemand das mit Jesus irgendwie in Verbindung bringt. Und Hartmeier muss deshalb die Grenze, die die Bibel sehr klar zieht, zwischen dem Reich Gottes und der Welt, zwischen dem Reich des Glaubens an Jesus und dem Bereich, wo Jesus abgelehnt wird, der König. Hartmeier muss diese Grenze zwischen dem Reich Gottes und der Welt fließend werden lassen. Und er sagt, die Herrschaft Gottes ist sichtbar dort, wenn Unterdrückung und Ausbeutung überwunden wird. Das, was dort propagiert wird, ist eine krasse Verfälschung von allem, was Jesus gesagt hat über das Reich Gottes. Was nützt es dem Menschen, hat Jesus gesagt, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Markus 8, Vers 36. Und Jesus hat auch sehr klar gesagt, Johannes 18, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir in dieser Welt irgendwelche Strukturen ausbauen. Natürlich haben wir als Christen eine soziale Verantwortung, aber damit bauen wir nicht das Reich Gottes. Und ich will Ihnen nochmal sagen, es gibt keine einzige Stelle in der Bibel, zumindest habe ich noch keine gefunden, die den Christen den Auftrag gäbe, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen. Es existiert nicht ein einziger biblischer Beleg, der das Reich Gottes als eine sichtbare, von Menschen zu verwirklichende Größe darstellen würde. Nicht ein einziger biblischer Beleg. Das müssen wir sehr deutlich sagen, weil es hier um ganz, ganz viel geht. Und trotzdem ist das Reich Gottes da. Es ist mitten in dieser Welt da. Es ist ein Schutzraum, den Jesus uns gebracht hat. Dieser Schutzraum ist unsichtbar, aber er ist nicht minder real. Er ist wirksam. Das heißt, wenn du zum Reich Gottes gehörst, dann bist du nicht mehr dem Reich dieser Welt ausgeliefert. Du musst natürlich in dieser Welt der Tische, Stühle und Bänke klarkommen. Du musst in dieser Welt der Renten und Sozialbeiträge klarkommen. Du bist noch hier, du hast ja auch noch einen Auftrag, wie wir am Ende sehen werden. Aber du bist nicht mehr ausgeliefert. Wenn du zum Reich Gottes gehörst, heißt das, hast du jetzt schon ewiges Leben, garantiert von Gott. Dann darfst du jetzt schon wissen, ich gehöre zu ihm. Er bewahrt mich, er trägt mich auch durch den Tod hindurch. Und trotzdem ziehen viele Menschen es vor, draußen zu bleiben. Warum? Und damit erschließt sich uns nun eine zweite Wahrheit über das Reich Gottes. Obwohl es da ist, kommt nicht jeder Mensch automatisch in seinen Genuss. Machen Sie sich das ganz klar, bitte. Obwohl der König alle Macht hat, vereinnahmt er nicht automatisch jeden Menschen für sein Reich. Und darum lautet der nächste Satz in Jesu Predigt über das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Zeit ist erfüllt. Wie geht es weiter? Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und das ist der zweite Punkt heute. Erstens, Gottes Reich ist da. Zweitens, Gottes Reich lädt ein. Zweitens, Gottes Reich lädt ein. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist eine große Einladung. Wissen Sie, die Tatsache, dass Gott jetzt so nah an uns Menschen herankommt, die fordert uns heraus zu einer Antwort. Jesus sagt, wenn du in meinem Reich dabei sein willst, dann kannst du nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wenn du in meinem Reich dabei sein willst und bisher ohne mich gelebt hast, dann musst du gegenüber deinem bisherigen Leben eine Kehrtwende machen. Und das Wort, was Jesus hier verwendet, Metanoete, das kommt von dem Metanoia, das ist ein ganz radikales Verb. Tut Buße ist fast noch zu harmlos übersetzt, weil uns der Begriff viel zu vertraut ist. Das heißt, kehrt um, bekehrt euch, macht eine Kehrtwende in eurem Leben. Eine radikale Lebenswende, die in eurem Herzen beginnt und die euer ganzes Leben bewegen wird. Das heißt nicht, werdet etwas frommer. Das heißt nicht, geht einmal mehr im Monat zur Kirche. Obwohl das sicherlich auch kein schlechter Entschluss ist. Das heißt nicht, denkt ab und zu mal ein bisschen öfter an Gott. Sondern es heißt, radikal kehrt um. Kehr um von deinem alten Weg. Und wissen Sie, das setzt voraus, dass der normale Mensch, so wie wir alle sind und wie wir alle waren, in die verkehrte, in die entgegengesetzte Richtung läuft. Normalerweise läuft der Mensch weg von Gottes Reich. Das sagt Jesus sehr deutlich. Er will alles nur nicht, das Reich Gottes. Er will ein paar Vorteile, die es dort gibt. Er will möglichst ein ruhiges Gewissen, was er dort kriegen kann. Er will, dass er Gott als Helfer anrufen kann, wenn es eng wird. Aber er will nicht wirklich selbst in das Reich Gottes. Warum? Weil in diesem Reich Gottes Jesus der König ist und nicht wir. Und wir wollen selber der King in unserem Leben sein. Das steckt so drin in unserem Herzen. Das ist diese tödliche Eigendynamik, dass wir selber der König in unserem Herzen sein wollen. Und deswegen wollen wir nicht rein in das Reich Gottes. Deswegen reißen wir davor aus. Weil wir wissen, wenn wir in dieses Reich eintreten wollen, müssen wir uns beugen. Dann müssen wir unseren elenden Drang zur Selbstbestimmung, dass wir immer noch das letzte Wort uns vorbehalten über unser Leben, dann müssen wir das abgeben. Und dann müssen wir zugeben, dass wir bisher in die falsche Richtung gelaufen sind. Und wissen Sie, nun ist es so, als ob der König dort steht und die Türen weit geöffnet hat. Und wir haben ihm den Rücken zugekehrt und wir laufen weg. Wir laufen weg vom Reich Gottes. Wir laufen rein in diese Welt. Wir verstricken uns und er ruft uns hinterher. Kehr um! Metanoete, kehrt um! Und das ist immer der Einzel, den er ruft. Hör auf, von mir wegzulaufen. Hör auf, von meinem Reich wegzulaufen. Hör auf, von meiner Herrschaft wegzulaufen. Und Metanoia, das setzt eben voraus, Umkehr, Bekehrung, dass ich zugebe, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich sage, Jesus, du hast recht. Ich war so einigermaßen fromm, aber ich wollte mein Leben selber bestimmen. Ich wollte nicht dich als meinen König haben. Tja, und wo soll ich denn stattdessen hinlaufen, wenn ich nicht mehr weglaufe? Das sagt Jesus mit dem zweiten Befehl, mit dem zweiten Imperativ. Zu Jesus, glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt euch ab und kehrt euch hin. Ich muss mich ja irgendwo hinkehren. Wo soll ich mich denn hinkehren? Jesus sagt, kehr um. Ja, wo komme ich denn dahin, wenn ich umkehre? Wer wartet denn dann auf mich? Wer steht denn dann vor mir? Und Jesus sagt nicht, korrigier mal so ein paar Stellschrauben an deinem Leben, an deiner normalen Mechanik deines Lebens. Sondern die Abkehr vom alten Leben ist zugleich eine Hinkehr. Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wir können nie neutral sein. Wir müssen uns an irgendjemanden hängen. Wir können nicht einfach so in luftleeren Raum existieren. Glaubt an das Evangelium. Und Markus hat gleich im ersten Vers seines ersten Kapitels gesagt, dies ist der Anfang des Evangeliums, also der frohen Botschaft von Jesus Christus. Jesus ist das Evangelium. Er ist der Inhalt des Evangeliums. Und glaubt an das Evangelium heißt, vertraue dein Leben Jesus Christus an. Komm zu ihm. Anerkenne ihn als deinen König. Sage, Jesus, ich brauche dich. Natürlich, wenn du alles auf diese Karte setzen sollst, dann musst du natürlich wissen, mit wem du es da zu tun bekommst. Und genau darum hat Markus dieses Evangelium geschrieben und seine Kollegen auch. Damit wir Jesus kennenlernen. Damit wir wissen, wer das ist, an den wir da unser Leben hängen sollen. Dem wir alles anvertrauen sollen, zu dem wir beten können, damit wir wissen, wer das ist. Und Jesus ist ja kein Mantra, Jesus ist ja nicht so ein Zaubercode, Passwort, das wir mal aussprechen und dann passiert irgendwas, sondern er ist eine lebendige, eine konkrete Person. Und das wird das Markus-Evangelium im Folgenden noch weiter entfalten. Wer ist dieser Jesus? Damit du ihn kennst, damit du weißt, wer dich ruft und damit du auch erkennst, wie sehr er dich liebt und dass du ihn brauchst. Wenn Sie verstehen wollen, was das Markus-Evangelium uns eigentlich bietet, warum wir das lesen, dann müssten Sie sich unbedingt mal ein Gemälde anschauen, das im Ulmer Münster hängt. Und da wir jetzt ja nicht mal schnell nach Ulm uns beamen können, will ich es Ihnen kurz beschreiben, dieses Gemälde. Es hängt im Eingangsbereich des Ulmer Münsters. Es stammt von dem Kunstmaler Bartholomäus Zeitblom, der Anfang des 16. Jahrhunderts lebte, ein Zeitgenosse von Martin Luther auch war. Und was ist auf diesem Bild zu sehen? Zeitblom, ein Vertreter der alten Ulmer Schule, ist es dargestellt, wie Gott Vater den geschundenen, blutüberströmten, getöteten Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegenhält, dort im Eingangsbereich des Ulmer Münsters. Der Vater hält den getöteten, zerschundenen, blutüberströmten Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegen und er sagt, schau, das ist für dich geschehen. Für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Für dich hat er dieses unsägliche Leiden auf sich genommen, weil er freiwillig, obwohl er ohne jede Schuld war, die Strafe auf sich genommen hat, die du und ich verdient hätten. Das ist die Predigt von Bartholomäus Zeitblom im Ulmer Münster. Schau, das ist für dich geschehen, dieser Gekreuzigte. Und genau das macht das Markus-Evangelium und die anderen Evangelien. Sie halten uns den Jesus gewissermaßen zum Glauben hin. Sie zeigen, schau, was er getan hat. Und Jesus wird das später in Markus 10, da kommen wir noch hin, mal mit diesem Satz zusammenfassen. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um euch zu dienen und mein Leben als ein Lösegeld für euch dahin zu geben. Ich bin bereit, für deine Schuld zu bezahlen. Ich bin bereit, deine Strafe auf mich zu nehmen, weil Gott gerecht und heilig sein muss. Und deswegen muss Schuld geahndet werden. Ich habe es für dich auf mich genommen. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, dann werden wir genau das gleiche Bild wie im Ulmer Münster haben. Das Abendmahl ist genau das gleiche Bild wie das, was wir im Ulmer Münster sehen. In diesen Zeichen des Brotes, des Weines, dass Christus sein Leib für uns zerbrechen ließ und sein Blut für uns vergossen hat, den Opfertod für uns starb, hält Gott uns Christus hin und sagt: Sieh her, ich hab's für dich getan, damit du Vergebung deiner Schuld kriegst, damit du mit Gott versöhnt werden kannst, damit du nicht länger weglaufen musst, damit du endlich den Mut bekommst, umzukehren und dich jetzt ganz auf diesen Jesus zu verlassen. Und wir sind so froh, dass das Markus-Evangelium eben nicht mit der Kreuzigung endet, sondern mit der Auferstehung. Die Auferstehung ist das Siegel, dass das alles wahr ist. Dass Jesus wirklich die Schuld getragen hat und dass er wirklich stärker ist als der Tod und dass er real rausgekommen ist. Und dass, wenn wir einmal in dieses Grab da reingelegt werden, dass das auch nicht unsere letzte Ruhestätte sowieso nicht ist, sondern dass das nur noch dieses alte Kleid ist, was wir ablegen, und dass alle, die an Jesus glauben, auch ewiges Leben von ihm geschenkt bekommen, so wie er selber seine absolute Macht über den Tod bewiesen hat. Und wissen Sie, das ist auch letztlich der Grund, und das müssen wir wissen. Das ist der Grund, warum dieser Vers 15 immer noch gilt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Denn genauso aktuell wie damals Jesus das in Galiläa seinen Predigthörern zugerufen hat, ruft er es uns heute zu. Warum? Weil Jesus lebt. Weil er auferstanden ist. Verstehen Sie, für uns ist Jesus nicht weniger lebendig, als er es damals für Petrus und die Leute war. Wir sehen ihn nicht mit unseren Augen. Aber wir dürfen wissen, weil er auferstanden ist, er lebt. Und die Bibel hat gesagt, er ist jetzt in Gottes für uns noch unsichtbarer Welt, aber er ist da. Und deswegen ist das Reich Gottes nah herbeigekommen, für uns genauso wie für diejenigen, die damals die erste Predigt darüber hörten. Das Reich Gottes ist da, wo der König ist. Und deshalb ist das Reich Gottes hier in Hannover im alten Flughafen 2017 genauso nah herbeigekommen wie damals am See Genezareth in Galiläa. Das ist wahr. Und wie kriegen wir nun die Brücke zu Jesus? Damit wir das erfahren, hat Markus ein Evangelium geschrieben. Und in diesem Evangelium hält er uns den lebendigen Jesus hin. Und das ist der entscheidende Inhalt von Jesu Predigt, dass er sagt: In meiner Person ist dir das Reich Gottes sperrangelweit geöffnet. Dieser Schutzraum, dieser Zugang zum ewigen Leben. Was zögerst du eigentlich noch? Kehr um. Kehr um und glaub an mich. Das ist das Zweite, was wir hier erfahren. Gottes Reich ist da. Gottes Reich ist nahe beigekommen. Das Zweite, Gottes Reich lädt ein. Es lädt dich ein. Kehr um und glaub an Jesus. Und seitdem geschieht immer wieder das Unglaubliche. Damals in Galiläa, wie heute in Hannover oder in Ulm. Menschen hören diese Einladung und bleiben trotzdem draußen. Warum? Möglicherweise, weil sie ihr altes Leben nicht loslassen wollen. Möglicherweise, weil sie Angst haben vor dem, was da kommen könnte. Und wissen Sie, deswegen sprechen die Evangelien diese Einladung nicht nur aus, sondern sie machen sie dringlich. Und das werden Sie immer wieder bei Jesus finden, dass Jesus immer noch mal nachsetzt. In Matthäus 7 zum Beispiel sagt er das ganz, ganz dringlich. Vers 13 und 14. Da sagt er: Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die darauf gehen, auf Deutsch gesagt, in die Hölle. Und die Pforte ist schmal und der Weg ist, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt. Man könnte auch sagen, der ins Reich Gottes führt. Und in Lukas 13, Vers 24 ruft Jesus uns das mit diesen Worten zu. Diese Einladung, reinzukommen ins Reich Gottes. Lukas 13, Vers 24, da sagt er: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Man kann das etwas freier übersetzen. Kämpft wie in Todesfurcht darum, dass ihr durchgeht durch diese Pforte. Sie steht doch offen. Jesus ist doch da. Das Entscheidende am Reich Gottes, halten Sie das bitte zum Ende fest, ist, dass ich reinkomme. Nochmal Herbst 89, Villa Lobkowitz, die Leute am Zaun. Und man hat das ja in den Fernsehberichten gesehen. Manche mit dem Mut der Verzweiflung, mit letzter Kraft haben sich an diese Stäbe geklammert, haben ihre Kinder, die sie mit dabei hatten, rübergehievt. Dann haben ihnen teilweise die Leute von drinnen geholfen und gezogen. Und es haben sich Dramen abgespielt an diesem Zaun. Und hier hat der Vergleich seine Grenze. Wissen Sie, in Prag, da mussten sie es irgendwie mit ihrer eigenen Kraft schaffen. Die mussten selber über diesen Zaun rüberklettern. Drin, die Leute haben ihnen geholfen, von hinten nachgeschoben und so weiter. Und dann kamen schon die Polizisten. Aber sie mussten es irgendwie selber schaffen. Und hier ist die Grenze des Bildes. Ins Reich Gottes kommt keiner aus eigener Kraft rein. Dafür ist der Zaun einfach zu hoch. Und das liegt nicht daran, dass Gott ihn so hoch gemacht hat, um uns abzuhalten, sondern dass wir so tief verstrickt sind in unserem alten Leben, dass wir da nicht rankommen. Und manche denken so, sie könnten ins Reich Gottes reinkommen, wie damals die Leute in die Villa Lobkowitz, ins Palais Lobkowitz, durch gute Taten, durch ein ordentliches Leben. Jeder versucht, sich so an den Stangen des Lebenszaunes irgendwie hochzuangeln. Der eine dadurch, dass er sagt, ich habe nie jemandem anderen was Böses getan. Der nächste dadurch, dass er sagt, ich spende doch für arme Leute. Der dritte, dass er sagt, ich bin mal wieder beim Abendmahl gewesen. Und jeder hat so seine Versuche, mit denen er meint. Aber das ist absurd, weil der Zaun viel zu hoch ist. Das sind so ein paar Berührungen dieses Zauns. Damit kommen wir nicht rein. Ins Reich Gottes kommt keiner aus eigener Kraft. Sondern das ist der Unterschied zwischen dem Palais Lobkowitz und dem Reich Gottes. Es gibt an einer Stelle des Reiches Gottes eine offene Tür. Und wir müssen da einfach durchgehen, wo die Tür offen ist. Und diese offene Tür ist der König selbst. Jesus hat das sehr, sehr deutlich gesagt in Johannes 10. Da hat er gesagt, ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 9. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden. Er könnte auch sagen, der wird ins Reich Gottes kommen. Der wird das ewige Leben haben. Und deswegen ist jeder von uns persönlich gefragt, von Jesus, persönlich gefragt, die Tür ist offen. In der Person dieses Retters. Und er ruft uns und er fragt uns und er sagt, willst du reinkommen? Das Reich Gottes ist da, es ist nahe herbeigekommen. Und jetzt kehr doch um. Kehr um von deinem alten Leben und glaub an das Evangelium, das heißt glaub an Jesus. Und versuch nicht länger an den Gitterstangen selber hinaufzuklettern, was du sowieso nie schaffen wirst. Das Reich Gottes hat die offene Tür. Geh zu Jesus und sag ihm, dass du ihn brauchst. Gib das zu, dass du bis dahin ohne ihn gelebt hast, dass du dein eigener König sein wolltest oder irgendwelche anderen Könige vorgezogen hast, nur nicht ihn. Und er hört dich und er wird mit Freuden sagen, komm herein, ich habe schon so lange auf dich gewartet. Herr Jesus, danke, dass du die Türen weit offen hältst. Und danke, dass du uns in deinem Wort so ganz klar sagst, was das Reich Gottes ist und dass dieses Reich zwar jetzt noch unsichtbar ist, aber dass es da ist, wo du bist und dass es ein Schutzraum ist und dass es möglich ist, in diesen Schutzraum reinzukommen, dadurch, dass wir zu dir kommen. Und Herr, so bitten wir dich, du kennst uns, du weißt bei jedem von uns, wo er sich zurzeit befindet, diesseits des Reiches Gottes oder jenseits des Reiches Gottes. Herr, hilf denen, die diesen Schritt hinein zu dir noch nicht getan haben, dass sie erkennen, wie sehr du sie liebst und dass du sie rufst und dass es ein echter Schritt ist und dass du wirklich Sünden vergibst und dass daran alles hängt, ob wir gerettet oder verloren werden, ob wir auf ewig in den Himmel oder auf ewig in die Hölle kommen, Herr. Ob wir schon hier in diesem Leben geborgen sind als Schafe des guten Hirten oder ob wir auf uns selbst gestellt in die Finsternis laufen müssen. Danke, Herr, dass du da bist und dass du uns heute hier in Hannover genauso ernst rufst, wie damals die Leute in Galiläa. Danke, Herr, dass du da bist. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.